fehlerhaften Anleitung. Aber gut, wir sind also jetzt beim dritten Punkt. Ja, Punkt Römisch 3. Die Auferstehung bedeutet die Weitergabe der Mission Jesu. Römisch 3 sollte es sein, haben sie aber nicht. Richtig, sie haben nur Römisch 2 und A. Ja, aber theoretisch Römisch 3. Die Auferstehung bedeutet die Weitergabe der Mission Jesu. Nachdem wir also jetzt gesehen haben, wie die Auferstehung zum wahren Glauben bewegt und die Gotteskindschaft bewirkt, sehen wir jetzt auch, dass die Auferstehung bedeutet, dass jetzt die Mission Jesu, die er hier auf Erden hatte, übergeben kann, weitergeben kann an seine Jünger. Umso erstaunlicher ist es, dass wir eigentlich hier erstmal den Jüngern jetzt begegnen, als sehr verängstigt, sehr zurückgezogen. Denn wir lesen hier in Johannes 20, Vers 19 bis 20, die Beschreibung der Jünger. Als es nun an jenem ersten Wochentag Abend geworden war, es ist also immer noch ein und derselbe Tag, an dem Johannes geglaubt hat und an der er das leere Grab sah und Maria ein wenig mehr Verstand von der wahren Bedeutung der Auferstehung. Und die Türen verschlossen waren, an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Wenn auch die Jünger vielleicht nicht geglaubt haben, weil sie das leere Grab gesehen haben, so glaubten sie doch, als sie jetzt den auferstandenen Jesus sahen. Aus Angst hatten sie sich verschanzt hinter verschlossener Tür, aus Angst und Furcht vor den Juden. Aber jetzt, als Jesus hier mitten unter ihnen war, erfüllte sich das, was wir auch heute Morgen schon in Kapitel 16 gelesen haben, nämlich, dass ihre Trauer und somit auch ihre Angst sich hier in Freude verwandelt hat. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Obwohl Jesus hier solchen verängstigten Jüngern begegnet, trägt er ihnen nun auf, dass sie seine Mission weiter erfüllen. Jesus sendet seine Jünger aus mit seiner Mission. Da lesen wir in Vers 21, da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das ist jetzt auch der zweite absolute Knüller. Diese Gotteskindschaft war schon erstaunlich. Aber jetzt, dass Jesus sagt, der Grund, warum ich in diese Welt gekommen ist, den werdet ihr, meine Jünger, jetzt weiter erfüllen. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Somit erfüllt sich also jetzt hier das, was Jesus in seiner Abschiedsrede gesagt hat und was er ihnen erzählt hat, darüber, dass sie bleiben sollen in ihm, wie der Weinstock, wie die Reben im Weinstock bleiben, dass das nicht nur die Gotteskindschaft mit sich bringt, sondern dass dieses Einssein mit Jesus auch eine Aufgabe mit sich bringt. Und es ist hier keine neue Aufgabe, die Jesus seinen Jüngern gibt. Wie der Neutestamentler Westcott beschreibt, den Aposteln wurde aufgetragen, das Werk Jesu fortzusetzen und nicht etwas Neues ins Leben zu rufen. Das, wozu wir als Gemeinde berufen sind, ist, dass wir in die Welt gesandt worden sind, wie auch Jesus in diese Welt gesandt ist. Die Ziele der Gemeinde ergeben sich somit aus dem Input der Information, dem Vorbild, den Richtlinien, die wir in dem Leben Jesu finden. Umso wichtiger ist es, dass unsere Gemeinden Christus-zentriert sind. Denn es ist ja, dass wir als Gemeinde Jesu Mission weiter erfüllen. Wie sieht das aus? Nur um ein Beispiel zu geben. Wir haben in dem Neuen Testament ungefähr 60 Mal erwähnt dieses Wort einander. Ihr sollt einander lieben, ihr sollt einander höher achten, ihr sollt einander euch unterordnen, einander annehmen, einander die Sorgen tragen. Und das Kernstück hier ist, dass Jesus derjenige ist. Wir haben die Gesinnung Jesu. Und es ist durch Jesus, dass wir diese Einheit haben. Und so können wir überall alles, was die Gemeinde betrifft, die Mission, das Ziel der Gemeinde entsteht daraus, was Jesu Aufgabe hier auf Erden war. Uns allen ist der Vers bekannt, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass er seinen eingeborenen Sohn in diese Welt sandte. Und wir können das fortsetzen, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass Jesus seine Jünger in diese Welt gesandt hat. Auf dass derjenige, der sein Leben gegeben hat, jetzt verkündigt wird und diese Welt zum Glauben kommt. Wir sind eine Fortsetzung dessen, dass Gott diese Welt liebt und dass Gott sich in dieser Welt offenbaren will. Was war es denn, was Jesus als am Zentrum seiner Aufgabe in dieser Welt hatte? Es war, dass er für Gottes Erkenntnis sorgte. Er sollte den Vater offenbaren. Und das ist es letztendlich, was wir als Hauptziel auch als Gemeinde haben, dass die Gemeinde ihre Umgebung mit Gottes Erkenntnis erfüllt. Da heißt es in Johannes Kapitel 9, Verse 4 bis 5, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Aber dann kommt eine Nacht, Jesus geht. Und doch, jetzt sendet er seine Jünger in diese Welt, um in dieser Welt Licht zu sein. Ist uns das bewusst, dass das Ziel dessen ist, was wir hier auf Erden tun? Wir sind das Licht. Dieses Licht, was Jesus entfacht hat mit seiner Auferstehung. Daraus zünden wir unsere Fackeln an und gehen in diese Welt und erleuchten diese Welt mit Gottes Erkenntnis. Und da stellt sich die Frage, sehr provokante Frage. Wenn ich Sie persönlich frage, die Gemeinde, in der Sie momentan sich einbringen, ist es eine Gemeinde, die für Gottes Erkenntnis sorgt? Sind Menschen in der Umgebung Ihrer Gemeinde, kennen Sie Gott besser, weil es diese Gemeinde in der Nachbarschaft gibt? Oder ist es vielleicht sogar ganz im Gegenteil? Dass die Gemeinde, wo sie sich einbringen, eigentlich eine Gemeinde ist, die das Bild Gottes und die Wahrheit Gottes verzerrt. Es sollte uns zu überlegen geben. Jesus hat uns in diese Welt gesandt, um zu leuchten und Gott zu offenbaren. Nun, in dieser Vers, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch auch, hat eine interessante Diskussion ausgelöst. Nämlich diesen Gedanken, dass wir eigentlich ja dieselbe Mission, dass Jesus sozusagen das Modell ist für unseren Gemeindedienst, für uns, wie wir auch evangelisieren. Und gerade heutzutage in der evangelikalen Kreisen, ich sage nicht unbedingt bibeltreuen, aber in den evangelikalen Kreisen wird die Diakonie wieder großgeschrieben. Das soziale Evangelium ist vielleicht Sache von gestern, aber jetzt schleicht sich das soziale Evangelium, was damals die liberalen Kirchen sozusagen forciert haben, ja, das kommt jetzt auch bei uns in den evangelikalen Kreisen auf. Große Betonung auf Diakonie. Wenn wir Diakonie betreiben, damit folgen wir dem Beispiel Jesu. Denken wir, ja, vielleicht das Modell, was Jesus uns im Lukas-Evangelium gibt, da könnten wir vielleicht ableiten, dass Jesus jemand ist, der Gefangene befreit hat, der Blinde sehend gemacht hat, der Zerschlagene in Freiheit versetzt hat. Also alles karitative Dinge, wo wir ableiten könnten, ja, so Jesu Dienst, Jesu Mission heute noch fortleben zu lassen, ist, dass wir uns dem Wohl der Armen annehmen, dass wir dem Ausländern uns annehmen. Und was ist auch alles anderes an diakonellen und karitativen Einsätzen gibt. Aber ist es das hier, wenn Jesus sagt, ich trage euch auf, dass ihr in die Welt geht, dass wir davon ableiten sollten, dass wir, genauso wie Jesus Menschen geheilt hat, dass das und die Nöte von Menschen sich ihrer Nöte angenommen hat, dass das der Auftrag ist. Nein, ich glaube, wir sollten hier im Johannesevangelium bleiben und sehen, was hat es bedeutet, dass Jesus vom Vater gesandt ist. Und hier ein weiteres interessantes Studium, nicht nur einfach mal auszustudieren, wie hat Jesus seine Beziehung zum Vater beschrieben und wie wirkt sich das darauf aus, dass wir nun Gottes Kinder sind, aber auch einmal einfach mit einer Konkordanz durch das Johannesevangelium hindurchgehen und all die Stellen herausfinden, wo beschrieben wird, wie der Vater den Sohn gesandt hat. Und was dieses Vater den Sohn gesandt, was das für Auswirkungen für seinen Dienst gehabt hat. Und dann überlegen, jetzt wo wir von Jesus ausgesandt sind, was für Auswirkungen das auf unseren Dienst haben wird. Sicherlich bedeutet es, dass wir, wie es auch im Johannes 15 beschrieben wird, in absoluter Verbundenheit mit Jesus Christus unseren Dienst tun sollen. Sicherlich bedeutet es, dass wir als Gesandte, als Abgesonderte den Willen dessen erfüllen, der uns ausgesandt hat. Oder wenn wir zurückdenken an Johannes Kapitel 17, Vers 17 bis 19, wo es hieß, 17, Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Dass unser Ausgesandtsein kann nur im Rahmen dessen geschehen, was auch in dem Wort Gottes offenbart ist. Es muss dem Wort treu sein und dem Wort entsprechen. Das ist also jetzt die Richtschnur, die Jesus uns gibt. Das Wort muss verkündigt und die Abhängigkeit von Jesus ausgelebt werden, auf dass wir ein Licht in dieser Welt sind, als von Christus Gesandte. Das bringt uns zu einem dritten Punkt hier unter diesem Unterpunkt, dass die Auferstehung Weitergabe der Mission Christi bedeutet. Denn drittens sehen wir jetzt, dass Jesus hier in Vers 22 die Vollmacht verheißt, in der die Jünger diese Mission, die ihnen von Jesus übertragen wurde, ausführen. Und wie können sie diese Mission ausführen? Einzig und allein durch den Heiligen Geist. Wir lesen hier in Kapitel 20, Vers 22, und nachdem er das gesagt hat, hauchte er sie an und er sprach zu ihnen, empfanget Heiligen Geist. Wenn wir uns so diese Szene vorstellen, wie Jesus mitten in den Raum kommt, wo die verängstigten Jünger sitzen, überlegt man sich, was denkt Jesus hier? Dass er ausgerechnet zu diesen 11 Männern, die sich, oder 10 Männern, ohne den Thomas, die sich zurückgezogen haben, aus Angst vor den Juden, dass er ausgerechnet denen jetzt diese wichtige Mission überträgt. Aber der Grund, warum er selbst diesen verängstigten und zurückgezogenen Jüngern diese Mission auftragen kann, ist, weil er weiß, dass er sie durch den Heiligen Geist dafür ausrüsten wird. Und das bringt uns zu diesem 22. Vers, der wieder ein sehr schwerer Vers ist. Er hauchte sie an und er sprach zu ihnen, empfanget Heiligen Geist. Wenn wir diese Worte so lesen, an welches biblisches Ereignis denken wir? Pfingsten. Und man fragt sich jetzt, was hat Jesus hier gemacht, als er gehaucht hat und diese Worte gesagt hat? Hat es zwei Pfingsten gegeben? Ist der Heilige Geist zweimal gekommen? Nun, es gibt 4 Möglichkeiten, wie wir dieses Ereignis hier im Johannes 20 mit dem Pfingstfest vereinen. Zum einen könnte man sagen, dass Heiliger Geist hier keinen Artikel hat. Und dass es hier nicht um den Heiligen Geist geht, wie, glaube ich, die Lutherbibel und die Schlachter 2000 es haben würde. Ja? Aber die alte Schlachter zum Beispiel sagt hier, empfanget Heiligen Geist. Heiligen kleingeschrieben. Als ob es nicht unbedingt der Heilige Geist ist, der hier gegeben wurde, ist, sondern einen göttlichen Geist. Das ist also ein Weg, eine Art und Weise, wie hier versucht wird, diese Diskrepanz zwischen diesen zwei Ereignissen zu lösen. Kommen wir zu einer zweiten Möglichkeit. dass der Geist zweimal gekommen ist. Erst einmal ist er vorläufig gegeben worden und dann permanent. Wir könnten vielleicht sagen, dass er hier im Johannes-Evangelium gegeben wurde zum Kraft, zum Leben. Und dann nachher zu Pfingsten wurde er gegeben als Kraft zum Dienst. Auch das ist eine Möglichkeit. Als drittes könnte man sagen, dass Johannes eben nur dieses Pfingsten kannte und deshalb es hier beschreibt. Es ist eher eine theologische Beschreibung als eine chronologische. Johannes wusste, ja, der Heilige Geist ist gekommen, aber das einzige historische Ereignis, mit dem er diese theologische Wahrheit zu verbinden wusste, war eben dieses Ereignis. Eine vierte Möglichkeit ist, dass eigentlich Jesus hier nur eine symbolische Verheißung der Gabe des Geistes angedeutet hat. Und dass sich diese symbolische Tat dann später zu Pfingsten erfüllt hat. Nun, das ist eine Ansicht, die im 6. Jahrhundert noch als Ketzerei verdammt wurde, beim 5. Konzil zu Konstantinopel. Aber das sollte mich nicht davon abhalten, dafür zu plädieren, dass der liebe Theodor von Mopsuestia damit recht hatte. Ja, dass wir es hier eigentlich mit dieser vierten Option, nämlich einer Andeutung, einer symbolischen Aktes Jesu Christi zu tun haben, der hier etwas symbolisiert hat, was aber erst später, in 40 Tagen später, Realität wurde. Oder sagen wir 32 Tage später. Denn hier im Kontext vom Johannesevangelium und im gesamtbiblischen Kontext plädiere ich dafür, dass das die beste Lösung ist, um diese beiden Ereignisse hier miteinander zu ein. Zum Ersten bedenken wir, dass dieses griechische Wort, was hier für erhauchte sie an, kein Objekt hat. Es ist nicht, dass er sie anhauchte, sondern es wird nur gesagt, er hauchte. Kein Objekt, ja, nicht womit er sie anhauchte und nicht wen er anhauchte. Er hauchte einfach nur. Ja. Wir könnten sagen, es ist nicht unbedingt, dass er in ihre Richtung hauchte. Er hauchte einfach. Er spielte es nach, dass der Geist gegeben wurde. Zweiter Punkt. Immer wieder begegnen wir Szenarien im Johannesevangelium, die etwas als gekommen bezeichnen, obwohl es noch nicht in der Zukunft liegt. Und darauf habe ich heute schon Bezug genommen. Jesus redet immer wieder schon in der Vergangenheit vor. Ja? Ich habe dich verherrlicht. Und dabei lag das Kreuz noch vor ihm. Oder denken wir an Johannes 13, Vers 31. Als Judas nun hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Sicherlich, mit dem Verrat des Judas ist die Kreuzigung in Gange gekommen. Aber nur weil er sagt, hier, jetzt ist der Vater verherrlicht, nein, es bedurfte noch eine Woche oder, sag ich mal, zwei Tage, eines Tages, bis Jesus tatsächlich ans Kreuz gegangen ist. Ja? Und genauso haben wir auch hier, dass er also jetzt hier ein Ereignis beschreibt, dass es jetzt stattfindet, obwohl es eigentlich erst später stattfindet. Genauso wie er auch zu Maria gesagt hatte, ich gehe zum Vater. Auch das war noch nicht in diesem Moment geschehen. Auch das sollte noch 40 Tage dauern. Und doch hat er schon in der Gegenwart davon gesprochen. Drittens würde ich sagen, dass der Heilige Geist im Rest des Buches keine wirkliche Auswirkung auszeigt. Ja, wenn wir gleich zu der Geschichte des Thomas kommen, sehen wir, die Jünger sitzen immer noch hinter verschlossener Tür. Sie haben sich immer noch barrikadiert, ja. Und dann kommt Thomas. Und ist es, dass Thomas jetzt vom Heiligen Geist erfüllt an Jesus glaubt? Nein. Er sagt, ich muss Zeichen sehen, bevor ich glaube. All das bezeugt nicht, dass hier wirklich der Heilige Geist tatsächlich über sie gekommen ist in diesem Moment. Überhaupt nicht zu vergleichen, was wir jetzt hier im Rest von Kapitel 20 und dann Kapitel 21 lesen. Wenn wir das vergleichen mit dem, was geschah in Apostelgeschichte Kapitel 2. Punkt Nummer 4. Jeder der Leser weiß von Apostelgeschichte 2. Ja, Johannes ist relativ spät geschrieben worden, das letzte aller Evangelien, lange nach der Apostelgeschichte. So beschreibt Johannes also hier nicht etwas, was missleitend, missführend sein könnte, sondern eigentlich etwas, wo alle Leser dieses Buches schon Apostelgeschichte kannten und schon wussten von dem, was sich dort zu Pfingsten zugetragen hat. Und somit würden sie diese Verbindung machen. Carson sagt über diesen Zusammenhang, so scheint es, dass Johannes die theologische Einheit einerseits des Todes und der Erhöhung Jesu und andererseits des eschatologischen Segens des Geistes, den Jesus damit gesichert hat, hier bewahrt, also diese Einheit, theologische Einheit bewahrt, nicht indem die historische Echtheit geopfert wird, sondern indem er die Aufmerksamkeit des Lesers darauf richtet, was er schon weiß. Es ist eine Anspielung, in der Johannes hier schreibt, wenn er sagt, Jesus hauchte und sagte, empfanget den Geist. Was wir also hier haben, ist ein ausgeführtes Gleichnis. Wie so viele andere Zeichen. Ja, denken wir an die Verwandlung des Wassers in Wein, welches eine sehr viel tiefere Bedeutung hatte. Denken wir an die Speisung der 5000, wo eine große Diskussion daraus entstanden ist, dass Jesus das Brot vom Himmel ist. Und so ist es auch hier, dass dieses letzte Zeichen, dieses letzte Gleichnis, ausgeübte Gleichnis, sag ich mal, was Jesus tat, hier eine Bedeutung vermittelte, die noch in der Zukunft lag. Was hiermit also jetzt angedeutet werden soll, ist, dass diese Mission, die Jesus gerade seinen Jüngern gegeben hat, ausgeführt werden wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und somit ist es eigentlich hier dieselbe Verheißung, die er auch im Matthäus- und Lukas-Evangelium seinen Jüngern gibt oder in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und dann werdet ihr das Evangelium vergleichen. Bloß, dass es hier in einem symbolischen Akt kommuniziert wird. Kommen wir dann zum vierten Punkt unter dieser Mission. Denn wir lesen jetzt hier, dass Jesus die Auswirkung der Mission verdeutlicht. Vergebung oder Verharren in Sünde. Er sagt hier in Kapitel 23, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Bedeutet das, dass die Jünger die Sünden vergeben? Nein, die Vergebung hier ist im Passiv. Denen werden sie vergeben. Ihr vergebt nicht, sondern die Sünden werden vergeben. Es ist Gott, der hier vergibt. Aber entscheidend darüber, ob jemand noch in seiner Sünde ist oder nicht in seiner Sünde ist, entscheidend dafür ist die Predigt des Evangeliums. Wie reagiert ein Mensch auf die Verkündigung des Evangeliums, auf diese Verkündigung der Botschaft Jesu, die er jetzt auch seinen Jüngern aufgetragen hat? Wird es im Glauben angenommen, dann führt es zur Vergebung der Sünden. Wird es abgelehnt im Unglauben, dann führt es dazu, dass die Sünden nicht vergeben sind, sondern dass diese Person ihre Sünden behält. Das muss man überlegen, was Jesus hier sagt. Er sagt, ihr geht in die Welt und es ist abhängig von eurer Botschaft, die ihr verkündigt, ob Menschen die Sünden vergeben sind oder ob sie sie behalten. Das führt uns vor Augen, wie wichtig es ist, dass wir das Evangelium verkünden. Als Einzelne und als Gemeinde. Dass das Evangelium verkündigt wird, denn davon ist es abhängig. Leben oder Tod. Vergebung oder Verharren, Verbleiben in der Sünde. Das ist es, was Jesus uns aufgetragen hat. Und so entscheidend ist es, geht hin und verkündigt das Reich Gottes, verkündigt die Vergebung der Sünden, verkündigt das ewige Leben, verkündigt das neue Leben in Jesus Christus, verkündigt den Sieg über Sünde. Und es ist abhängig von dieser Predigt des Wortes, ob Menschen ihre Sünden vergeben haben oder in ihrer Sünde verharren. Das ist es, was Jesus uns aufgetragen hat. Mit der Auferstehung wurde seine Mission uns übertragen. Und so kommen wir noch jetzt kurz zum vierten Punkt und dann auch schon zum fünften Punkt und schließen somit in den nächsten Minuten ab. Denn jetzt als viertes besiegelt die Auferstehung auch die wahre Identität Jesu. Und hier kommen wir zu Thomas. Jesus erscheint dem Thomas. Er ist bisher nicht dabei gewesen, als vor einigen Tagen Jesus noch seinen Jüngern begegnet ist. Und wir lesen jetzt hier in Vers 24, Thomas, aber einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam, an dem Tag der Auferstehung. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Thomas aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und lege meine Finger in das Nägelmal und lege meine Hand in seine Seite, so glaube ich es nicht. Und nach 8 Tagen, also am nächsten Sonntag, wieder dem ersten Tag der Woche, waren seine Jünger wiederum dort und Thomas bei ihnen. Anscheinend waren die Jünger immer noch verängstigt und eher und hatten sich versteckt vor den Jüngern. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Also denselben Gruß, mit dem er ihn auch vor einer Woche gegrüßt hatte. Thomas ist uns bekannt aus diesem Evangelium als ein Pessimist, als ein Skeptiker. Wir sind ihm schon begegnet bei der Auferstehung des Lazarus, wo Jesus sich auf den Weg machte, um den Lazarus aufzuwecken, obwohl er eigentlich das die Bannmeile gewesen wäre und eigentlich das sein Todesurteil hätte gewesen sein können, wenn er sich dort Jerusalem so nährt. Aber Thomas sagt, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Sehr pessimistisch. Ja, er dachte, hier zum Lazarus zu gehen, wäre das Todesurteil für Jesus und für seine Jünger. Als zweites begegnen wir ihm dann, als er in Kapitel 14, Vers 5 sagt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg kennen? Er hat den Kopf wirklich in Sand gesetzt, als Jesus ankündigte, dass er sie verlassen würde und zum Vater geht. So ist jetzt auch hier, nach der Auferstehung, Thomas, der eher pessimistisch ist und legt eigentlich ein Verhalten an Tage in Bezug auf Zeichen und Glauben, dass Jesus noch früher in seinem irdischen Dienst verurteilt hatte. Denken wir an Johannes Kapitel 4, Vers 48. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Diese Art von Glauben, die hier Thomas an Tage legt, dass er nur glaubt, wenn er sieht, war etwas, was Jesus in den Juden verurteilt hatte. Jetzt jedoch begegnet Jesus dem Thomas und er fordert ihn ganz einfach auf und er sagt, sei gläubig. Da lesen wir hier in Vers 27, dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus war nicht bei dieser Unterhaltung dabei. Er hatte nicht gehört, wie Thomas zu den Jüngern gesagt hatte, ich glaube nur, wenn ich meine Finger in seine Nägelmale lege. Obwohl er nicht dabei war, war er schon davon informiert. Und als er sich hier kam, war es Jesus, der Thomas darauf ansprach, auf seine Aussprache. Und was den Thomas jetzt, diesen Zweifler, zum Glauben brachte, war die klare Aufforderung Jesu. Sei kein Ungläubiger, sondern ein Gläubiger. Wir wissen nicht, ob er wirklich seine Finger in die Nägelmale Jesu gelegt hat. Wir wussten, das ist es, was er gefordert hat. Aber als er jetzt Jesus hier kommen sah und Jesus zu ihm sagte, sei gläubig, war es das, was ihn hier zum Glauben bewegt hatte. Und dann kam dieses große Bekenntnis, größer als das, was Petrus und Johannes bisher bekannt haben. Denn Thomas antwortete und sprach zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Und es ist unglaublich, dass eigentlich hier der Thomas, von dem man es am letzten erwarten würde, dass er ein Vorläufer des wahren Glaubens sein würde. Dass ausgerechnet Thomas, zu dem Jesus hier spricht, sei gläubig, derjenige ist, der als erstes wirklich den wahren Glauben, unerschütterlichen Glauben an Tage legt. Auch hier sehen wir wieder, was die Begegnung mit dem lebendigen Jesus auswirkt. Wobei wir jetzt gleich sehen werden, dass wir eben heute keinen lebendigen Jesus mehr haben. Und dass Jesus selbst lehrte und dann auch Johannes am Ende dieses Buches sagte, diese persönliche Begegnung mit Jesus, der sagt, sei gläubig, wird heute fortgesetzt durch die Schrift. Das ist der Grund, warum Johannes dieses Evangelium geschrieben hat. Um diese Worte Jesu, sei gläubig, zu imitieren. Und das zeigt uns, wie wichtig das Wort Gottes heute ist. Jesus sagt dann gleich zu Thomas, weil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und dann entwickelt Johannes es weiter, wenn er dann in Kapitel 30 und 31 sagt, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buche nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubet, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und dass ihr durch den Glauben Leben habet in seinem Namen. Deshalb ist dieses Buch geschrieben, weil diejenigen, die nicht sehen und doch glauben, selig sind. Dieses Buch ist geschrieben, auf das Menschen, denen Jesus nicht begegnet und sagt zu ihnen, seid gläubig. Dass diese Menschen durch das Lesen dieses Buches, durch die Verkündigung dieses Buches zum Glauben an Jesus Christus kommen und somit in ihm das ewige Leben haben in seinem Namen. Ja, das ist das Ziel der Verkündigung. Und das ist es, was einzig und allein das Wort heutzutage bewirkt, was immer wieder auch aufzeigt, wie wichtig es ist, dass das Wort in unseren Gemeinden klar und deutlich ausgelegt und gepredigt wird. Wie Römer 10, Vers 17 sagt, der Glaube kommt durch die Predigt und die Predigt durch das Wort Gottes. Und genau das ist es, was Jesus hier betont. Und was ist das Bekenntnis? Das Bekenntnis ist, dass Jesus Gott ist. Und damit will ich vielleicht kurz schließen. In unseren evangelikalen Kreisen schwirrt dieser Glaube herum jetzt, der absolute Ketzerei ist, dass Jesus nicht Gott ist. Wir müssen dem gewappnet sein und ich würde mich nicht überraschen, wenn es hier sogar jemand in diesem Raum gibt, der sagt, Gott der Vater, der Gott des Alten Testamentes, das ist Gott. Ja, nun, wir sollten gewappnet sein. Ich habe ein geniales Buch gerade vor 2 Wochen gekauft und gleich gelesen von Johannes Pflaum, der den meisten von Ihnen bekannt sein sollte. Ist Jesus Christus Gott, der wirklich auf wunderbare Art und Weise das, was die letzten 2000 Jahre gelehrt wurde, nicht weil irgendwelche Konzile es festgelegt haben, sondern weil es das Zeugnis der Bibel ist, hier wunderbar zusammenfasst. Und ich muss sagen, dieses Buch kann ich nur jedem wärmsten empfehlen. Für mich war es nicht die Frage, ist Jesus wirklich Gott, sondern einfach ein, wie wir im Englischen sagen, a heartwarming, ein herzerwärmendes Buch. Einfach eine Andachtsmaterial, das wir wirklich registrieren. Es ist Gott, der dort am Kreuz gestorben ist. Natürlich verstehen wir das nicht ganz. Wie kann dann Gott von Gott verlassen Wesen sein? Selbst Luther hatte damit zu kämpfen. Aber dieses Buch beschreibt es sehr schön. Und hier natürlich im Johannes Kapitel 20, Vers 28 haben wir einen der Höhepunkte. Deutlicher kann es nicht gesagt werden, dass Jesus Gott ist. Und sicherlich habe ich jetzt in diesen letzten Stunden hier immer wieder sehr gut schön differenziert zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Ja, und überhaupt im ganzen Johannesevangelium ist hier eine klare Differenzierung. Ein zu sein mit Jesus ist ein zu sein mit Gott. Ja? Aber damit will ich ganz bestimmt nicht behaupten, dass wir es hier mit 3 Göttern zu tun haben oder vielleicht mit einem Gott und 2 göttlichen Wesen oder einer göttlichen Macht und einem göttlichen Wesen und einem wahren Gott. Nein, es ist der dreieinige Gott. Und nur weil wir es nicht verstehen, ja, sollten wir uns nicht irgendwelchen Gerüchten, die jetzt auf uns zukommen, hingeben und die Göttlichkeit Jesu Christi aufgeben. Denn Tatsache ist, wenn Jesus nicht Gott ist, dann gibt es für Sie und für mich keine Hoffnung. Es gibt keine Vergebung der Sünden. Es gibt kein himmlisches Wesen, es gibt kein irdisches Wesen, was jemals sein Leben für uns lassen könnte. Und die unendliche Schuld, die wir auf uns geladen haben, wegnehmen könnte. Es muss ein unendlicher Gott sein, der diese unendliche Strafe bezahlt. Es gibt niemand anderen, der jemals unsere Sünde büßen könnte, als Gott selbst. Dieser Gedanke, dass Gott ans Kreuz gehen sollte und für uns sterben sollte, ist absolut unglaublich. Und doch ist es geschehen. Und das ist es, was wir verkündigen müssen. Es ist Gott, der gestorben ist, der den Tod besiegt hat, der auferstanden ist. Diese Verkündigung der Auferstehung hat einen Funken losgelassen, der einen riesen Waldbrand entfacht hat. Der wahre Glauben ist damit bewegt worden. Die Gotteskindschaft ist dadurch bewirkt worden. Die Übergabe der Mission Jesu an seine Jünger ist bedeutet es. Die Identität Jesu ist damit besiegelt worden. Und der Weg zum ewigen Leben ist dadurch gebahnt worden. Diese Auferstehung müssen wir verkündigen. Aus dieser Auferstehung heraus müssen wir unseren Auftrag, unser Ziel als Christen empfangen. Diese Auferstehung zeigt uns, wer Jesus Christus wirklich war. Möge dieser Funke von uns als Fackelträger in die ganze Welt hinausgetragen werden. Amen.